Mir fällt immer wieder neu auf, wie viel Anbetung auch in diesen Weihnachtsliedern drin ist. Es sind eigentlich Anbetungslieder pur und es ist mir jetzt gerade einfach wieder so ganz stark bewusst geworden. Ja, wir wollen Engelgeschichten anschauen. Das ist so ein bisschen unser Fokus jetzt in dieser Advents- und Weihnachtszeit. Und der Impuls ist eigentlich auch das Musical gekommen. Wir haben ja schon im September die Lieder angefangen zu üben oder haben die CD bekommen, haben dort angefangen reinzuhören. Und dort ist ein Lied drin, vielleicht singen wir es nächsten Sonntag dann auch, wo es eben ganz zentral um Engel geht. Und in diesem Lied heisst es, bei vielen klingt es vielleicht gerade wieder an jetzt, Engel sind Himmelsboten, Engel sind Diener von Gott. Engel verkünden uns Freude, Hilfe in der Not. Engel sind Himmelsgestalten, Engel sind unsichtbar da. Engel sind auch auf der Erde und manchmal auch zum Greifen nah. Engel sind deine Begleiter, Engel, sie gehen vor dir her. Engel sind deine Beschützer, ein mächtiges und großes Heer. Und das hat bei mir so ein bisschen Gedanken ausgelöst, das Lied. Ich habe mich gefragt, ja, wie geht es mir denn eigentlich mit Engeln? Susanne hat uns da auch schon mit eingenommen, in diese Frage hinein. Ich weiss nicht, ob du schon mal einen Engel gesehen hast, ob du schon mal einen Engel erlebt hast. Und vielleicht war es ein Engel, der eben so ganz anders war, als du es dir vielleicht denkst oder vorstellst. Wir möchten nächstes Mal dann auch biblisch noch ein bisschen tiefer graben und mal schauen, was sagt denn die Bibel ganz allgemein zu dem Thema. Heute wollen wir aber jetzt wirklich gerade direkt dann beim Zacharias einsteigen und mal bei ihm ein bisschen herschauen, wie war es denn bei dieser Engelsbegegnung? Was ist da genau passiert? Und ich habe mich gefragt, hat es da damit zu tun, dass wir nicht viel über Engel nachdenken oder vielleicht auch nicht Erfahrungen machen oder auch nicht darüber reden oft, weil wir da so ein bisschen eine Scheu haben davor. Wir wollen die wie irgendwie nicht zu gross machen, die Engel. Oder es geht ja nicht um einen Engelkult. Und in der Esoterik zum Beispiel spielen Engel eine grosse Rolle. Ich habe mich auch gefragt, in der Zeit vom Neuen Testament, wo der Heilige Geist ausgegossen worden ist und Gott wie noch einmal direkter auch zu uns reden kann, haben sie vielleicht auch darum ein Stück an Bedeutung verloren, ich weiss es nicht. Tatsache ist, in der Apostelgeschichte lesen wir ganz viel von Engeln, interessanterweise. Und das war ja der Heilige Geist schon da gewesen. Ich weiss es nicht, was es ist, was uns da so ein bisschen eher zögerlich sein. Vielleicht ist es ganz gut, wenn wir uns die Engelssituationen rund um die Geburt von Jesus ein bisschen genauer anschauen. Ist ja noch spannend. Gott hat 400 Jahre sich nicht mehr offenbart. Hat 400 Jahre nicht mehr geredet. Der Malachi war der Letzte gewesen. Und dann fängt eine neue Zeit an, wir lesen es im Neuen Testament, wie das losgegangen ist. Und dort spielen Engel ganz eine zentrale Rolle. Wisst ihr, wie viele Engelserscheinungen dass es allein in der Weihnachtsgeschichte gibt? Rund um die Weihnachtsgeschichte können wir rasch vielleicht durchrattern. Auf wie viel kommen da? 4 Heerscharen, genau, aber konkret ja wenige Geschichten, wo Engel erwähnt werden. 5. Der mit 8, der wird jetzt mal hören. Komm, zähl dir mal rasch auf. Was haben wir alles? Zacharias, oder? Den denken wir heute nach. Der Josef, wie manchmal hat der Josef Engel gesehen? Ja, aber der ist ja nicht um die Geburt von... Wir sind beim anderen Josef. 2 genau, der hat 2 einen Traum gehabt, oder? Wo er der Maria hat davonlaufen und wo einem Gott erschienen ist durch einen Engel und ihm gesagt hat, geh nach Ägypten. Das sind 3. Was haben wir noch? Ist dort ein Engel vorgekommen? Ich bin es noch mal anlesen. Ich habe es auch gemerkt, dort kommt kein Engel vor. Maria, die Hirte, eben den Zacharias haben wir schon gehabt als erstes. Bringen wir noch mehr zusammen. Maria, wo sie zu Elisabeth ist, ist nicht mehr. Nein, da kommt kein Engel vor. Also ich bin auf 5 gekommen. Vielleicht habe ich einen übersehen, ich weiß es nicht, aber ich habe Matthäus nochmal durchgelesen, ich habe Lukas nochmal durchgelesen und Markus und Johannes geben rund um die Geburt von Jesus nicht so viel her an diesem Punkt. Von dem her, ich bin auf 5 gekommen, ich lasse mich gerne korrigieren, ihr könnt es auf nächsten Sonntag nochmal prüfen und nochmal nachschauen. 5 Begegnungen haben wir. Spannend, oder? Dass in dieser Geschichte rund um die Geburt von Jesus so viele Engel vorkommen. Und heute tauchen wir jetzt eben in die erste Geschichte ein. Wir werden mal die ersten Vers lesen aus Lukas 1, ab Vers 5. Zu der Zeit, als Herodes König von Judäa war, lebte ein jüdischer Priester namens Zacharias. Er war Priester von der Ordnung des Abia. Und auch seine Frau Elisabeth stammte aus dem Priestergeschlecht Aarons. Zacharias und seine Frau führten ein gottesfürchtiges Leben und befolgten alle Gebote und Vorschriften des Herrn. Sie hatten keine Kinder, weil Elisabeth unfruchtbar war. Und jetzt waren sie beide schon sehr alt. Ich habe so ein bisschen 3 Teile gemacht in dieser Predigt. Ich will zuerst mit euch kurz mal herschauen, wer ist denn der Zacharias gewesen oder wer sind sie gewesen, Zacharias und Elisabeth? Was hat der Priesterdienst genau gemeint in dieser konkreten Situation und wie ist es denn gewesen bei dieser Engelserscheinung? Wir erfahren einiges über die beiden doch schon sehr alten Leute in diesem Text. Sie sind beide aus einem Priestergeschlecht gestammt, und zwar aus der direkten Linie vom Aaron, also der Linie, wo auch die hohen Priester daraus rausgekommen sind. Und man könnte so sagen, das war vielleicht so ein Traumpaar gewesen, oder? Da hat ein Priester eine Frau aus einer Priesterlinie rausgeheiratet. Das war nicht immer so gewesen, dass ein Priester automatisch auch jemand aus einer Priesterfamilie geheiratet hat, aber in dem Fall war es so gewesen. Und sie sind beide aus der gleichen Linie rausgekommen, aus dem Aaron seiner Linie. Und es ist so, man könnte so sagen, eigentlich so ein Traum, ein Traumpaar gewesen, oder? Darum wird es da auch so deutlich nochmal erwähnt. Es wird noch mehr erwähnt, da möchte ich dann später nochmal darauf zurückkommen, wenn es um den Priesterdienst von Zacharias geht. Sie haben aus dem Priestergeschlecht gestammt. Das Nächste, was wir erfahren, kommt im Vers 6 zum Ausdruck und da ist leider jetzt die Neues Leben-Bibel, die ich genommen habe als Übersetzung, ein bisschen ungenau für meine Begriffe. Es heisst dort eigentlich, beide aber waren gerecht vor Gott und wandelten untadelig in allen Geboten und Satzungen des Herrn. Mir haben vorher Zacharias und seine Frau führten ein gottesfürchtiges Leben und befolgten alle Gebote und Vorschriften des Herrn. Da könnte man denken, ja, sie sind gottesfürchtig gewesen und darum haben sie es vor Gott untadeliges Leben geführt und eben alle Satzungen eingehalten. Ganz zentral ist aber, dass es da eben heisst, beide aber waren gerecht vor Gott. Was denken da? Warum sind die gerecht gewesen? Wie sie alle Gebote eingehalten haben? Das sagt uns die Bibel an verschiedenen Orten. Auch im Alten Testament, Hebräer 11 zum Beispiel, dort haben wir uns ja intensiv damit auseinandergesetzt. Auch im Alten Testament ist die Gerechtigkeit aus dem Glauben gekommen. Und Zacharias und Elisabeth setzen eigentlich die Linie von diesen alten Glaubenshelden weiter, die glaubt haben, der Messias wird kommen und an die Rettung durch den Messias glaubt haben, vermutlich auch für das betet haben, wie viele andere auch. Und das ist ihnen als Gerechtigkeit angerechnet worden von Gott. Und aus dem heraus, aus ihrem Glauben heraus, haben sie ein gottesfürchtiges, heiliges Leben wollen führen, wo sie sich drin eingegeben haben, möglichst alles so zu machen, wie es in dem Gesetz vorgeschrieben war. Aber auch sie haben sicher nicht jedes Eintüpfchen einhalten können. Das war gar nicht möglich. Sie waren gerecht vor Gott durch ihren Glauben. Dann weiter erfahren wir, sie sind unfruchtbar und kinderlos gewesen. Elisabeth Schon immer. Das war das, was sie mit sich umgetragen hat. Der Zacharias ist es geworden, vom Alter her. Unfruchtbar, beide, kinderlos. Wenn wir jetzt herschauen, was die beiden Namen bedeuten, Zacharias, Gott erinnert sich. Elisabeth, du weißt vermutlich, was dein Name bedeutet. Genau. Gott ist Fülle. Und jetzt haben wir da zwei alte Leute, die auf ihr Leben zurückschauen müssen und vielleicht gedacht haben, also an uns hat sich Gott nicht erinnert. Und die Fülle, die wir uns gewünscht hätten, die haben wir nicht erlebt. Ich weiss es nicht, die Bibel sagt uns nichts dazu. Wir merken aber, oder wir erfahren im Vers 13, sie haben gebetet für die Situation. Der Engel begrüßt sie nämlich mit, oder begrüßt Zacharias dann mit diesen Worten und sagt, dein Flehen ist gehört worden. Und das Wort, das dort gebraucht wird für Flehen, ist ein Wort, das ganz spezifische Anliegen meint, die du von Gott bringst. Und aus dem Zusammenhang heraus wird klar, an was da gedacht ist. Sie haben für das gebetet, sie haben gerungen darum. Und gleich ist ihren Glauben durch das nicht irre geworden. Es ist bewusst vorausgesetzt, der Vers 6, sie sind gerecht gewesen und sie sind treu geblieben und haben weiter vertraut. Das sind Zacharias und Elisabeth. Wir schauen weiter. Was war der Priesterdienst, den da Zacharias ausgeführt hat? Es geht weiter im Vers 8. Eines Tages, als Zacharias seinen Dienst im Tempel verrichtete, weil in dieser Woche seine Ordnung an der Reihe war. Wir haben gehört, er war in der Abteilung vom Abia. Das war die 8. Abteilung von 24. Es hat also 24 Priesterabteilungen gegeben. Das waren rund 20.000 Priester. Und jede Abteilung ist zweimal im Jahr auf Jerusalem gereist für eine Woche Dienst. Und da sind wir jetzt, in dem Moment, wo Zacharias seine Abteilung wieder eine Woche Dienst tun hat im Tempel zu Jerusalem und sie für das dort hergereist sind, vielleicht aus dem ganzen Land, dort, wo sie zu Hause sind. Also ein Priester war Priester, egal wo er war. Nicht nur in dem Dienst, in dieser Woche im Tempel, sondern das war seine Identität, auch wenn er nur zwei Wochen aufs ganze Jahr raus wirklich im aktiven Dienst war. Stellt euch das mal vor. Das wäre noch cool, oder? Wenn wir so arbeiten könnten. Mache ich jetzt dann auch so. Ich arbeite zwei Wochen und den Rest. Nein, lassen wir das. Es geht mir nicht um das. Es geht mir um die Identität, die er hatte, oder? Und wie wir uns das vorstellen müssen. Und es heisst dann weiter, wurde er nach priesterlichem Brauch durch das Los dazu ausgewählt, das Heiligtum zu betreten. Währenddessen stand draußen eine große Menschenmenge und betete. Also, jetzt ist der Moment da gewesen, wo er hat müssen losziehen, wo es darum gegangen ist, dass er seinen Dienst tut. Und das Los hat jeweils die konkrete Aufgabe bestimmt, wo der jeweilige Priester in seiner Abteilung zu tun hat. Das sind nämlich zu viele Leute gewesen, als dass es für jeden eine konkrete Aufgabe gegeben hat. Und das Los hat bestimmt, welche Aufgabe wem zufällt. Und die anderen, die keine konkrete Aufgabe hatten, die sind einfach bei diesen priesterlichen Diensten dabei gewesen. Aber vielleicht nicht unbedingt aktiv gewesen. Und das Los hat jetzt entschieden, dass der Zacharias den Dienst im Heiligtum zu tun hat. Die meisten Priester sind gar nicht in Tempel, sondern vieles hat im Vorhof stattgefunden. Ich habe euch da nochmal so eine Skizze von diesem Tempel dabei. Das meiste ist im Vorhof abgelaufen, wo das Waschbecken war, wo das Brandopfer war, wo der Brandopferaltar war, wo man auch geschlachtet hat. Und der Zacharias hat gewusst, ich gehe jetzt durch die Doppeltür rein, in den Tempel rein, in den vorderen Teil vom Tempel ins Heiligtum. Und was er da gesehen hat, ist auf der linken Seite der Leuchter, auf der rechten Seite der Schaubrottisch, der Tisch mit diesen Brot. Und direkt vor dem Vorhang, der das Allerheiligste vom Heiligtum getrennt hat, ist der goldige Räucheraltar gestanden. Goldig, nicht Bronze, wie sonst Altär. Das war ganz ein besonderer Altar. Und dort war seine Aufgabe, jeden Morgen und jeden Abend, das können wir nachlesen in 2. Mose 30, das Räucherwerk zu verbrennen. Zeitgleich ist am Morgen und ich meinte auch am Abend das Lamm geschlachtet worden und auf dem Brandopferaltar dargebracht worden. Das ist parallel dazu gelaufen. Und Zacharias hat auch gewusst, in dem Moment, wo ich in den Tempel hineingehe und das Räucherwerk wird anzünden, ist die Menge draußen am Betten. Und er ist bei dem Räucheraltar gestanden und dann ist die Engelbegegnung passiert. Schauen wir die auch noch ein bisschen genauer an, was es da heisst. Als Zacharias im Heiligtum war, erschien ihm ein Engel des Herrn, dieser stand rechts neben dem Altar für das Rauchopfer. Zacharias erschrak bis ins Herz. Doch der Engel sagte, hab keine Angst, Zacharias. Und jetzt kommt's, Gott hat dein Gebet, eigentlich dein Flehen erhört. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn schenken und du sollst ihn Johannes nennen. Ich glaube, es ist wichtig, wenn wir jetzt über die Engelserscheinung nachdenken, dass wir uns nochmal einen Moment lang vergegenwärtigen, was da eigentlich passiert ist und auch, was für eine Bedeutung dass das Rauchopfer hat. Ich weiss nicht, ob jemand weiss von euch, für was das Rauchopfer in der Bibel steht. Die Gebete, ganz genau. Schaut mal Psalm 141, 1 an. Herr, zu dir habe ich gerufen, eile zu mir, höre auf meine Stimme, wenn ich zu dir rufe. Lass als Rauchopfer vor dir stehen mein Gebet. Wenn er zwei andere Stellen, sind beides Stellen aus der Offenbarung, wo man ins himmlische Heiligtum hineinschauen können, wo die Gebete der Heiligen auch wieder mit dem Räucherwerk, mit dem Rauchopfer in Verbindung gebracht werden, wo unsere Gebete gesammelt werden, in Schalen, die Gebete der Heiligen, dort aufbewahrt werden. Und der Zacharias hat genau gewusst, was jetzt sein Auftrag ist. Wir lesen nichts von dem, was er denkt hat im Moment oder wie es ihm gegangen ist. Aber ich könnte mir noch vorstellen, dass das etwas bei ihm ausgelöst hat, oder? Er hat seinen Auftrag gekannt. Er hat gewusst, dass er jetzt das Räucherwerk wird anzünden als Symbol für all die aufsteigenden Gebete vom Volk zu Gott. Das Räucherwerk, das nachher brennt, hat wirklich Tag und Nacht, darum ist es am Abend und am Morgen immer wieder neu entzündet worden, als das immerwährende Gebet, Symbol für das. Und er steht da und weiss, dass sein tiefstes Gebet, sein tiefster Wunsch nicht erfüllt worden ist. Ich weiss nicht, ob er so Gedanken gehabt hat. Mir sind es einfach gekommen. Und ich den Text so bewegt habe von Gott, was ist das für ein Moment gewesen? Und draussen ist das ganze Volk am Beten gewesen. Auch ein Gebetsmoment. Und dann der Engel. Genau in diese Situation hinein. Genau in diesen Moment hinein. Plötzlich der Engel. Und was spricht er als erstes an? Das Gebet von Zacharias. Nachdem er ihn wieder ein bisschen gesammelt hat und gesagt hat, hey, musst keine Angst haben, deine Gebet, dein Flehen und das von deiner Frau ist erhört worden. Was für eine Botschaft in dieser Situation, wo alles ums Gebet geht. Nachdem Gott 400 Jahre geschwiegen hat, kommt die Ankündigung von dem, wo man 700 Jahre vorher beim Jesaja, in Jesaja 40, zum ersten Mal lesen. Dort wird am Johannes seine Geburt angekündigt. Und jetzt kommen da ganz viele Sachen zusammen. Der Plan von Gott. Gott hat sich schon 700 Jahre, vor der Zacharias überhaupt gelebt hat, an ihn erinnert. Hat ihn im Blick gehabt. Hat ihn gesehen. Gottes Heilsplan mit all diesen Gebeten, die da auch gesprochen worden sind, für den zukünftigen Messias, der kommen soll. Und die persönliche Situation von der Elisabeth und von Zacharias. All das kommt in dem Moment, wo der Engel erscheint, zusammen. Und offenbart Gottes Größe und Gottes Herrlichkeit. Und zeigt die Dimension, die viel grösser ist als das Leben nur von Zacharias und der Elisabeth. Er begegnet ihnen genau dort drin, wo sie stehen, ihre persönliche Situation. Und hat dabei noch viel grössere Dimension im Blick. Und er tut es zu seiner Zeit. Er macht es dann, wenn seine Zeit ist. Wir kennen die Reaktion von Zacharias, von dem Mann, der als Glaubensheld, als gerecht vor Gott bezeichnet wird. Das ist nur noch ganz ein kurzer Hinweis. Der Engel hat ihm gesagt, und viele der Söhne Israels wird er zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Also nochmal die Dimension, die weit über sein eigenes Leben ausgeht, über das Leben von Elisabeth und ihm. Um der Väter Herzen zu bekehren zu den Kindern und Ungehorsame zur Gesinnung von Gerechten zu machen, um dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Also der Engel sagt dem Zacharias noch, und die Dimension ist viel grösser, als du überhaupt kannst denken. Es geht nicht nur um euren Wunsch, ein Kind zu haben, es ist viel mehr dahinter. Und wir wissen, wie der Zacharias reagiert hat. Das ist gar nicht möglich. Unmöglich. Wir sind jenseits von der Zeit, wo das überhaupt noch realisiert werden kann. Ich möchte an diesem Punkt ganz bewusst stehen bleiben und für uns einfach nochmal die Punkte bündeln, wo wir durch die Geschichte, durch den Moment da beim Zacharias gross geworden ist. Der erste Punkt ist, Gott hat einen Plan für dies und mein Leben. Und der ist viel grösser, als wir es vielleicht selber denken. Und wir können in einer Situation drin sein, wo alles dagegen spricht, dass Gott präsent ist, dass Gott sich offenbart. Und Gott hat gleich einen Plan. Und der ist unabhängig vom Alter. Ist ja noch spannend, da haben wir eine Geschichte, wo es um zwei alte Leute geht. Nächstes Mal Maria ist ein Teenie. Und ich möchte euch einfach zusprechen, ganz egal wie alt du bist, Gott hat einen Plan für dein Leben. Und schliess nicht ab mit deiner Geschichte, bevor es Gott nicht macht und du nicht gestorben bist. Und du wirst die Dimension von deinem eigenen Leben vielleicht nie bis ins Detail erfassen. Du weißt nicht, was dein Leben im Leben von anderen für eine Bedeutung wird haben. Am Zacharias und Elisabeth, ihres Leben, haben Bedeutung gehabt bis zum heutigen Tag oder haben Bedeutung bis zum heutigen Tag. Das haben die überhaupt nicht gecheckt. Und wir sind vielleicht nicht Teil von dieser Heilsgeschichte, wie sie Gott anschreibt, aber wir sind Teil von Gottes Plan. Und du spielst vielleicht an einer Stelle eine ganz entscheidende Rolle, wo du es dir gar nicht bewusst bist. Der zweite Punkt ist, Gott erinnert sich. Gott hat sich 700 Jahre vor dem Zacharias schon an ihn erinnert. Gott ist nicht an Raum und Zeit gebunden. Und ich möchte uns das Zusagen, auch als eine persönliche Ermutigung, auch im Blick auf unser eigenes Gebet. Für mich ist das so ein trostreicher Gedanke, dass unsere Gebete gesammelt sind in diesen goldigen Schalen auf dem Räucheraltar im Heiligtum, im himmlischen Heiligtum. Gebet, wo ich vielleicht die Erhörung nie wird sehen, wo ich nicht alle Antworten darauf habe, wie vielleicht letzten Sonntag, wo wir es nicht hatten und gedacht haben, jetzt haben wir doch gebetet dafür, wir haben es nicht gesehen. Auch das Gebet war nicht umsonst. Es ist aufgehoben in dieser Schale. Und wenn es zur Verwirklichung kommt, ist Gottes Sache. In Raum und Zeit ist er nicht gebunden. Aber keins von unseren Gebeten geht verloren. Was für eine Zusage. Bett ist so. Ist dir das bewusst, wenn du bettest? Ich zünde ein Räucheropfer an, das jetzt aufsteigt ins himmlische Heiligtum. Es geht nicht verloren, es wird gehört. Es wird gesammelt und zu seiner Zeit wird es erhört. Und der letzte Punkt, bei einem Mann, der als gerecht bezeichnet wird, ein Mann vom Glauben, hat nicht einmal eine Engelserscheinung alle Zweifel können beseitigen. Der, der vorher noch als Glaubensheld bezeichnet worden ist, wird von Zweifel plagt und selbst ein Engel, der ihn bis zu tiefst innen erschreckt hat, kann ihm die Angst oder die Zweifel nicht einfach nehmen. Aber wisst ihr was? Gott schreibt Geschichte trotz dem Unglauben, trotz der Zweifel. Gott ist nicht daran gebunden, ob wir uns in unserem Glauben als Helden erweisen. Er hat sich an seinen Plan gebunden und er setzt ihn um. Und das ist so ermutigend. Ich finde das so schön. Und das ist so das, was ich mitnehme für mich aus dieser Engelsbegegnung raus. Der Engel ist nicht zufällig in dem Moment erschienen, wo der Zacharias am Räucheraltar gestanden ist, wo es ums Gebet gegangen ist. Alles hat genau seine Zeit gehabt. Gott hat sich erinnert. Gott hat einen Plan für dein und mein Leben. Und selbst unsere Zweifel und unsere Fragen hindern Gott nicht, seinen Plan zu verwirklichen. Amen. Ja, und ich danke dir für die Zusagen, die wir haben in dieser Geschichte, wo uns deine Dimension einfach gross wird. Die Dimension von deinem Plan, wo mir vielleicht wie ein Staubkörnchen drin erscheinen, aber deine Dimensionen sind so ganz anders und so viel grösser, als wir sie denken. Und danke, dass wir dürfen wissen, du erinnerst dich an uns. Danke, dass wir dürfen wissen, unsere Gebete, die bleiben nicht im luftleeren Raum hängen und gehen auch nicht einfach nur bis zur Zimmerdecke. Du sammelst sie, du bewahrst sie auf. Und du bist nicht an Raum und Zeit gebunden. Und ich ehre dich über dem, über deiner Größe, über deiner Macht und Souveränität. Und ich danke dir, dass du deinen Plan verwirklichen tust. So wie du es dir gedacht hast. Und danke, dürfen wir Teil sein von deinem Plan. Und lass uns immer wieder die Impulse bekommen, durch Engel oder durch deinen Geist oder durch dein Wort oder was es auch immer ist, dass wir zum richtigen Moment am richtigen Ort sein dürfen. Amen.